ganz, ganz herzlich, ihr Lieben, euch aus Marzahn begrüßen, dass ihr jeden Sonntag einfach dabei seid und unsere Botschaft hört und natürlich auch alle, die am Livestream sind. Ich habe heute eine Predigt mitgebracht, die heißt Vertrauen in Gottes Pläne. Und ich freue mich einfach, dass ich heute darüber predigen darf. Allerdings habe ich Freitagabend wirklich gefühlt alles in Frage gestellt. Ich habe halt gedacht, können wir einfach so unsere Weihnachtspredigt so jetzt so predigen und müssen wir nicht irgendwie was ganz anderes sagen? Und dann habe ich mir aber gedacht, nee, wir haben die beste Botschaft, die es überhaupt gibt auf dieser Welt, weil es ist eine Botschaft, die man hören muss, die man hören darf und die einfach wirklich Hoffnung bringt. Nichts kann in dieser Zeit so viel Hoffnung bringen in diesem Leben wie das, dass wir Jesus haben, dass er in diese Welt gekommen ist, dass es Hoffnung gibt, dass am Ende doch wirklich alles gut wird, weil Gott in Kontrolle ist. Und es ist etwas, was ich einfach so richtig heute für heute auf dem Herzen habe. Ich habe mir am Freitag eine Predigt angeguckt oder eine ganz Kurzbotschaft von Heidi Baker. Heidi Baker ist eine Missionarin in Mosambik und wer so die Nachrichten gesehen hat, hat gesehen, dass es dort vor ein paar Tagen so einen richtig krassen Zyklon gab, der sämtliche Landstriche einfach auch kaputt gemacht hat, der ganz viele Dinge kaputt gemacht hat. Und was mich so bei ihr so fasziniert hat und wirklich auch richtig berührt hat, war, du hast ihr einfach angesehen, wie geschafft sie war, wie ihr die Dinge nahegegangen sind, wie sie berührt war, aber aus ihrem Mund sind nur Worte von Dankbarkeit, Liebe und Wertschätzung für Jesus gekommen. Und irgendwie hat mich das so berührt, man hat einfach gemerkt, dass sie traurig ist und irgendwie fühlt sich das auch an, so wie so eine Diskrepanz, aber ihre Einladung war immer ihr O-Ton: Leute, lasst unsere Augen fest auf Jesus ausgerichtet sein. Und das ist das, was ich heute auch so gerne sagen möchte. Lasst wirklich unsere Augen, auch gerade in diesen Tagen mit dem, was passiert ist, auf Jesus ausgerichtet sein, weil er ist wirklich die Hoffnung und es gibt Hoffnung, weil am Ende wird wirklich alles gut. Und ich weiß, dass wir mit unserem Herzen total bei ihm verortet sein müssen, weil der Feind versucht einfach Angst zu sehen. Und du musst dich quasi immer für eins entscheiden. Es geht nur Angst oder Liebe. Und Liebe ist etwas, was absolut Angst überwindet. Es ist die einzigste Antwort. Die Antwort heißt nicht Kontrolle und Selbstschutz, sondern die Antwort heißt Liebe, weil sie die einzige ist, die Angst überwindet. 2013 gab es einen Film, der hieß, es war eine Doku, Alphabet, Angst oder Liebe. Das ist eine Dokumentation über frühkindliche Erziehung. Und dieser Titel Angst oder Liebe, da habe ich gedacht, Mann, die haben wirklich etwas verstanden. Es geht entweder Angst oder Liebe. Und aufgrund dessen möchte ich einfach doch erzählen, was ich heute so mir für die Predigt vorgenommen habe. Vieles von dem, was ich auf dem Herzen habe, hat Christoph schon gesagt, im Lobpreis, in der prophetischen Leitung. Und mich berührt es immer sehr, wie der Heilige Geist einfach richtig so Dinge einfach setzt und so einen roten Faden durchzieht durch so einen Gottesdienst. Und am liebsten, ehrlicherweise, weil ich so, ihr wisst es ja, das erzähle ich immer wieder, ich liebe ja Geschichten, wir erzählen zu Hause viele Geschichten. Und am liebsten hätte ich so, dass ihr hier vorne euch einfach alle Sitzkissen nehmt, euch nach vorne setzt hier zu mir, dass wir so wie im Wohnzimmer einfach so richtig gemütlich quasi wie unterm Weihnachtsbaum sitzen und wirklich eine Geschichte einfach hören, die mir so richtig tief ins Herz gefallen ist. Und im Übrigen glaube ich wirklich, dass wir in eine Zeit kommen, wo niemand mehr nach der Worship-Zeit weggehen wird und sich auf den Platz setzen wird, weil die Leute werden alle hier sitzen bleiben. Wir werden alle hier sitzen bleiben, weil wir die Ersten sein möchten nach der Predigt, die wieder vorne sind, in der Gegenwart Gottes. Das ist etwas, was ich jetzt prophetisch gesetzt habe. Und so gut, dass ihr da sitzt. Und ich werde jetzt noch mal beten. Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass du hier bist, dass du einfach durch die Reihen wehst, dass deine Herrlichkeit einfach da ist, dass du den Vater und den Sohn offenbarst. Und ich bete um geöffnete Augen des Herzens, damit wir erkennen können, zu welcher Hoffnung wir berufen sind. Amen. Christoph hat ja letzte Woche die Predigt gebracht, legal oder egal. Und ehrlicherweise hat mich die total inspiriert, darüber nachzudenken, was gewesen wäre, wenn Maria dem Engel Gabriel nicht geglaubt hätte und dem Plan Gottes nicht zugestimmt hätte. Und es ist so, dass bei uns zu Hause will ich immer alles ganz genau wissen. Also sprich, Matthias erzählt mir von irgendeiner Situation und ich sage immer, wie hat er denn geguckt? Wie sah er denn aus? Was hat er denn gesagt? Wie war die Körperhaltung? Matthias hat vorhin die Ansage gemacht über Beziehung, das sind wir, weil ich ganz viel aus diesen Nebenaspekten einfach rausziehe. Also nicht nur die rein sachliche Information, sondern all die anderen Sachen, die auch wichtig sind. Wer guckt wie, wer sagt was wie und so weiter. Meistens noch, was hatte die Person an. Das sind interessante Sachen. Und ich merke schon manchmal, dass ich Matthias damit ein bisschen nerve und ich versuche mich da auch ehrlicherweise zurückzunehmen. Man lernt ja auch im Laufe einer langen Ehe. Aber ungefähr so fühlt sich das an, wenn ich darüber nachdenke, und zwar bei ganz vielen Geschichten, aber auch bei der Weihnachtsgeschichte. Ich habe mich zum Beispiel immer wieder gefragt, wie hat sich Maria gefühlt, als der Engel Gabriel auf einmal bei ihr zu Hause stand? Was hat sie ausgezeichnet, dass Gott ausgerechnet sie erwählt hat und nicht irgendjemand anders? Wie hat sie sich in der Schwangerschaft gefühlt? Wie hat sie sich Josef gegenüber gefühlt? Und all das sind die Dinge, die einfach, also mir ist schon klar, das ist alles hypothetisch und alle meine Antworten, die ich darauf finde, die sind auch nicht wirklich jetzt bahnbrechend, aber mich beschäftigt es einfach und mir ist es wirklich wichtig. Und deswegen will ich euch heute eine Geschichte erzählen, die leider nicht von mir ist. Die heißt die Versuchung. Und es ist eine ganz, ganz schöne Geschichte. Versucht mal einzutauchen und da wirklich mit reinzugehen. Und ich erzähle euch nachher auch noch, warum ich euch die erzähle. Die Geschichte geht wie folgt. Maria, die gerade Jesus bekommen hatte, war allein im Stall mit den Tieren und wieder kam Besuch von einem Engel, der wunderschön war. Sie freute sich und fragte den Engel, was Gott ihr diesmal mitteilen möchte. Und der Engel erklärt ihr, dass er nicht mit Geboten und Anweisungen von Gott gekommen ist, sondern weil Gott Maria so liebt, er sie mit seiner, mit des Engels Hilfe in die Zukunft blicken lässt. Und Maria freut sich so sehr, in die Zukunft ihres Sohnes blicken zu dürfen und der Engel zeigt ihr diese Zukunft ihres neugeborenen Sohnes. Sie sieht eine Szene aus dem Garten bei Nacht und ein Mann kniet auf dem Boden und betet. Maria dachte, das ist mein Sohn und er ist ein guter, frommer Mensch geworden. Er betet zu Gott, doch dann sah sie das Gesicht und sah den Schmerz und die Trauer und die Verzweiflung da drin. Und sie wusste, dass sie größere Qualen schaute, als sie jemals gekannt hatte und geschaut hatte, denn der Mann war vollkommen allein. Und er betete, dass dieser Kelch der Qualen von ihm genommen werde, doch sein Gebet blieb ohne Antwort. Und Maria fragte sich, warum Gott ihm denn nicht antwortete und ihn tröstete. Und der Engel antwortete, es ist nicht im Ratschluss Gottes, dass er getröstet werde. Maria beugt demütig ihr Haupt und sprach, es ist nicht an uns, die unerforschlichen Ratschlüsse Gottes zu kennen, aber hat dieser Mensch, mein Sohn, keine menschlichen Freunde? Keine mitfühlenden Freunde. Und der Engel rauscht mit seinen Flügeln und wechselt in ein anderes Bild des Gartens. Und Maria sah darin schlafende Männer liegen. Und Maria rief, er braucht sie, mein Sohn braucht sie und sie kümmern sich nicht. Der Engel sagt, sie sind nur fehlbare Geschöpfe. Und Maria murmelt zu sich selbst, aber er ist ein guter Mensch, mein Sohn, ein guter, aufrechter Mensch. Und wieder rauschte Engelsflügel und Maria sah einen Weg, der sich den Hügel hinauffand. Und darauf drei Männer die Kreuze schleppten und eine Menge, die ihn folgte, römische Soldaten. Der Engel sprach, was siehst du jetzt? Maria sagt, ich sehe drei Verbrecher auf dem Weg zu ihrer Hinrichtung. Und der eine Mann wandte seinen Kopf und Maria sah, dass er ein verschlagenes, grausames Gesicht hatte. Und sie dachte, ja, es sind Verbrecher. Da stolperte der Mann in der Mitte und stürzte beinahe. Und als er sein Gesicht hob, erkannte sie zu ihrer Bestürzung, dieser Mann ist mein Sohn. Und der Engel rauschte mit seinen Flügeln und sie sah drei aufgerichtete Kreuze und die Gestalt, die in Qualen an dem mittleren hing, war der Mann, den sie als ihren Sohn erkannte. Seine gesprungenen Lippen öffneten sich und sie vernahm die Worte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Maria rief aus, nein, nein, das kann nicht wahr sein. Er kann nicht wirklich etwas Böses getan haben. Es muss ein furchtbarer Irrtum gewesen sein. Man hat ihn für jemand anderes gehalten. Er büßt die Verbrechen eines anderen. Abermals rauscht dieser Engel mit seinen Flügeln und Maria erblickt die Gestalt eines Mannes, den sie auf Erden am meisten verehrt, den Hohepriester des Tempels. Und er sah edel aus. Und er erhob sich und mit würdevoller Gebärde zerriss er das Gewand, das er trug, und rief mit lauter Stimme, dieser Mann hat Gott gelästert. Und Maria sah über ihn hinweg auf die Gestalt des Mannes, der Gott gelästert hatte. Und es war ihr Sohn. Dann verblassten die Bilder und Maria war wieder im Stall, bebend, schluchzend und gebrochen. Ich kann es nicht glauben, ich kann es nicht glauben. Wir sind doch eine gottesfürchtige, rechtschaffene Familie und wir werden ihn sorgsam erziehen, den Glauben seiner Väter zu achten und zu ehren. Der Engel sagt, sieh mich an, Maria. Was ich dir gezeigt habe, ist die Wahrheit. Und Maria erkannte, dass das die Wahrheit war, die ihr der Engel gezeigt hatte. Der dringende Wunsch überkam sie, dieses Kind zu beschützen, um ihm dieses Los zu ersparen. Nicht nur den Kummer und den Schmerz, sondern auch vor dem Bösen, das in seinem Herzen wachsen wird. Und sie dachte, oh, wärst du doch nie geboren werden oder bei deinem ersten Atemzug gestorben, dann wärst du rein und unbefleckt zu Gott umgekehrt. Und der Engel sprach zu Maria, deshalb bin ich zu dir gekommen, Maria. Maria fragt, was meinst du damit? Und der Engel antwortet, du hast die Zukunft gesehen. Es steht in deiner Macht zu sagen, ob dein Kind leben oder sterben soll. Und Maria beugt ihr Haupt, unter unterdrückten Schluchzer flüstert sie, der Herr hat ihn mir gegeben und wenn der Herr ihn mir wieder nehmen wird, so sehe ich ein, dass es barmherzig ist und auch wenn es mein Herz zerreißt. Und da werfe ich mich Gottes Willen. Und der Engel sprach sanft, so ist es nicht. Gott gebietet dir das nicht. Die Wahl ist die deine. Du hast die Zukunft geschaut. Die Wahl ist die deine. Da schwieg Maria eine Weile. Sie war eine Frau, die langsam dachte. Sie blickte hin zu dem Engel um Rat, aber er gab ihr keinen. Er war golden und schön und unendlich fern. Sie dachte an die Bilder, sah die Szenen und das hörte das schreckliche Wort Gotteslästerung. Dann sah sie das schlafende Kind unschuldig und rein und dachte weiter nach und rief sich immer wieder die Bilder ins Gedächtnis. Und dabei geschah etwas Seltsames. Plötzlich erinnerte sie sich an Kleinigkeiten. Sie sah das Gesicht des Mannes an dem Kreuz zur Rechten. Kein böses Gesicht, nur ein schwaches. Und ein Ausdruck von Liebe und Bewunderung da drin. Und Maria nahm plötzlich mit Erstaunen wahr, es war ihr Sohn, den der Mann anschaute. Und genauso deutlich sah Maria das Gesicht ihres Sohnes, wie es auf seine schlafenden Gefährten im Garten herabblickte. Trauer lag darin, Mitleid und Verstehen und eine tiefe, große Liebe. Und Maria dachte, es ist das Gesicht eines guten Menschen. Und sie sah die Szene im Gerichtshof und sie schaute nicht auf den prächtigen Hohepriester, sondern auf das Gesicht des angeklagten Mannes. In seinen Augen war kein Bewusstsein von Schuld. Und Marias Gesicht wurde sehr verwirrt und der Engel sprach, hast du deine Wahl getroffen, Maria? Willst du deinem Sohn Leid und Sünde ersparen? Maria dachte, dass wenn Gott ihr dieses Kind gegeben hatte, er es auch ihr wieder nehmen kann, wenn er das möchte. Das Leben meines Kindes gehört ihm und nicht mir, auch wenn es vielleicht darin Dinge gibt, die ich nicht verstehen kann. Sie hat kein Recht, darüber zu bestimmen. Denk noch einmal darüber nach, drängte der Engel. Willst du es mir nicht in meine Arme legen und ich bringe es zurück zu Gott? Maria sagt, Wenn es Gottes Gebot ist, dann nimm es. Ich werde es nicht tun. Da erhob sich ein mächtiges Flügelrauschen. Ein Blitzstrahl flammte auf und der Engel verschwand. Josef kam zurück und Maria erzählt ihm alles und er konnte es nicht glauben, aber er verspricht ihr, dass sie das Kind gottesfürchtig erziehen werden. Er wird in meiner Werkstatt arbeiten und am Sabbat in die Synagoge gehen und alle Festtage und Gebote einhalten. Und hoch oben im blauen Himmelsgewölbe bebte der Engel vor Zorn und Hochmut, dass er bei einer törichten und ungebildeten Frau versagt hatte. Aber es wird wieder eine Gelegenheit geben, eines Tages, wenn er erschöpft, hungrig und schwach ist, werde ich ihm die Welt zeigen und werde ich ihm die Reiche dieser Welt zeigen und werde ihm sagen, dass er die Macht hat, aus Stein Brot zu machen. Und Luzifer lachte in seiner Unwissenheit und in seinem Hochmut laut auf, wandte sich um und fuhr durch den Himmel wie ein brennender Feuerstrahl hinab in die dunkelsten Tiefen. Maria musste sich entscheiden, was und wem sie Raum gibt. Was wäre passiert, wenn Maria sich anders entschieden hätte? Natürlich ist diese Geschichte absolut hypothetisch und sie steht auch so natürlich nicht in der Bibel. Aber die Frage ist, was wäre passiert oder was wäre nicht passiert? Und in unserem Leben gibt es so oft Situationen, die sich genauso anfühlen. Wir können manchmal Wahrheit aus völlig verschiedenen Blickwinkeln wahrnehmen und nehmen dabei absolut unterschiedliche Dinge wahr. Wenn Maria nicht Ja gesagt hätte zu den Plänen Gottes, wäre das Wichtigste und das Grundlegendste, warum wir hier sitzen, einfach nicht gekommen. Es hätte nicht stattgefunden. Und auch ihrer Willigkeit ist es zu verdanken, dass sie dieses Risiko einzugehen, Gott zu vertrauen. Und das bedeutet für uns letztendlich Weihnachten. Gott ist in diese Welt gekommen. Und zwar vom Schöpfer zum Geschöpf, von dem Gott El Shaddai, der Gott, der mehr als genug ist, der in allem genug ist, zum Kind in der Krippe, was bedürftig ist und was sich einer komplett unvollkommenen Welt anvertraut hat. Er wird verletzlich und er ist in gewisser Weise ausgeliefert. In Matthäus 1, Vers 22 bis 23 steht: Dies alles geschah aber, auf das erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten Jesaja 7, Vers 14, welcher spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden seinen Namen Immanuel heißen, was übersetzt heißt, Gott mit uns. Immanuel ist die griechische Form von Immanuel, die hebräisch ist. Und ich wünsche mir heute so sehr, dass ich mit der Hilfe des Heiligen Geistes euch ein Herz für Weihnachten wirklich wie nochmal ganz neu entflammen kann. Ich weiß, wir kennen alle die Weihnachtsgeschichte, wir wissen alle, was Weihnachten passiert ist und trotzdem ist es so ein Geschenk, darüber zu staunen, was es für Gott bedeutet hat, in diese Welt zu kommen, aber vor allen Dingen auch, was es für uns, für jeden Einzelnen, für einen Unterschied macht, dass Gott gekommen ist. Und für die Perfektion von den Plänen von Gott, die Gott schmiedet. Wisst ihr, ohne Weihnachten hätte es kein Ostern gegeben. Ohne Ostern kein Himmelfahrt, ohne Himmelfahrt kein Pfingsten und ohne Pfingsten keine Errettung der Nation. Wir hätten einfach Jesus nicht annehmen können. Wir hätten Jesus nicht erkennen können, weil nur durch den Heiligen Geist können wir Jesus als Herrn erkennen. Diese Abfolge, diese Chronologie, das ist einfach so ein Schatz, so besonders, wie Gott einfach all das initiiert hat, damit wir leben können. Ich möchte gerne Staunen erzeugen, dass Gott in diese Welt gekommen ist und das Böse besiegt hat, und zwar ohne das Böse aus der Welt zu nehmen. Das irgendwie, manchmal sprengt es mein Hirn. Wisst ihr, ich habe mir heute ein Glas mitgebracht, weil ich gedacht habe, dass die lieben Aufbauer uns immer ein Glas Wasser einschenken und ich brauchte unbedingt ein leeres Glas. Und dann habe ich gedacht, oh nee, ich das jetzt erst erkläre, warum ich ein leeres Glas brauche, bringe ich eins von zu Hause mit, aber ich trinke jetzt trotzdem mal einen Schluck. Dieses leere Glas ist ein Anschauungsmaterial. Und zwar die Frage ist, wie beseitige ich die Leere aus diesem Glas? In diesem Glas ist Leere. Was kann ich machen, damit einfach diese Leere geht? Ich kann sie nicht ausgießen, ich kann sie nicht aussaugen. Die Leere ist hier. Und die Leere wird beseitigt, wenn ich etwas anderes dazu tue. Und das ist eigentlich schon das absolute Geheimnis. Ich habe Wasser hinzugefügt und habe damit die Leere beseitigt. Und wie hat Gott die Errettung der Welt erwirkt? Nicht, indem er das Böse weggenommen hat. Ehrlicherweise, für mich wäre das echt das Einfachste gewesen. Wie schön wäre eine Welt, wenn Gott alles Böse schon besiegt hätte. Aber so war es nicht. Rettung kam in diese Welt durch seine Gegenwart, durch Immanuel, Gott mit uns. Der Gott, der mit uns geworden ist, er hat nicht Sünde aus der Welt weggenommen, er hat etwas hinzugetan, was die Macht der Sünde und des Todes komplett gebrochen hat. Oh, alleine dafür, ich glaube wirklich, wir müssen über diese Dinge noch viel mehr nachdenken und kauen. Das ist so ein Schatz, der stellt wirklich alles in den Schatten. Selbst jeder Lottogewinn. Wisst ihr, dass Gott einfach mit uns ist, dass er in diese Welt gekommen ist und in jedem von euch, von uns, ein Same, ein Teil des Göttlichen einfach wohnt. Deswegen ist es auch so kostbar, wenn wir hier zusammenkommen. Wir kommen zusammen und Gott ist mitten unter uns, weil er in jedem Einzelnen von uns wohnt. Alleine das wirklich nachzudenken, das setzt für mich jedenfalls wirklich oft so eine Freude frei. Ich kann das manchmal gar nicht beschreiben und ich wünschte manchmal, dass man mir das einfach auch noch mehr ansieht, aber das kommt noch. Errettung ist nicht die Abwesenheit von Sünde, sondern die Gegenwart unseres Gottes Immanuel. Errettung ist nicht die Abwesenheit von Sünde, sondern die Gegenwart unseres Gottes Immanuel. Und Dunkelheit kann nicht dadurch beseitigt werden, indem man Dunkelheit auskippt, so wie die Leere des Glases, sondern indem Licht angezündet wird. Und wisst ihr, es ist genauso wie auch mit Sünde. Sünde wird nicht überwunden, indem man in seinem Denken und Fühlen bei der Sünde verbleibt, sondern indem man sich auf Gott konzentriert. Und deswegen, wenn ihr mich irgendwo hört, ich werde immer sagen, denkt über das nach, was Gott euch geschenkt hat. Denkt über sein Wort nach. Fangt an, die Dinge wirklich zu zerkauen. Die sind dann wie Brot. Wenn man Brot lange kaut, wird Brot süß im Mund. Und so ist es wirklich wie mit dem Wort Gottes. Wenn du darüber nachdenkst, was es für dich bedeutet. Ich denke manchmal darüber nach, wo ich gewesen wäre, wenn Gott mich nicht gefunden hätte. Und mein Herz platzt einfach vor Dankbarkeit. Und deswegen liebe ich hier auch wirklich die Zeiten in der Gegenwart Gottes. Versäumt nicht die Zeiten in der Gegenwart Gottes, weil es ist so etwas Kostbares, hier konzentriert zu sein auf die Gegenwart Gottes, weil du bist dann nicht mehr auf dich konzentriert, nicht mehr auf dein Versagen, sondern du bist konzentriert auf das, wer er ist und dass er fühlbar, spürbar da ist und dass er dir begegnen möchte. Errettung wurde uns als Fleischwerdung Gottes in die Welt gesandt. Sie ist seine Gegenwart für alle, die das für ihr Leben annehmen wollen, weil er ist die Antwort selbst. Er ist die Antwort selbst. Matthäus 1, Vers 21 steht, und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus heißen, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Und das Gleiche steht nochmal in Lukas 1, Vers 31. Und siehe, du wirst am Leib empfangen und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus heißen. Maria soll dir ihren Sohn Jeschua nennen. Jeschua heißt, Gott ist Errettung. Und es kommt aus dem hebräischen Wort Jeschua. Und das hat wiederum die Wortwurzel Jascha. Und Jascha heißt retten, helfen, verteidigen, erhalten, befreien, Sieg erhalten, in Sicherheit bringen, heilen und erlösen. Das ist alles in dem Wort Jeschua mit drin. Gott ist uns in Jeschua zur Rettung, zur Befreiung, zur Heilung, zu unserer Verteidigung, zu unserer Bewahrung, zur Freiheit, zum Sieg und zur Erlösung geworden. Und es ist Gottes Antwort auf unsere tiefsten Nöte, auf unsere tiefsten Ängste. Und wisst ihr, dabei ist mir aufgegangen, dass der Sohn Gottes wegen uns Jeschua genannt wurde. Es hat ja gar keinen Sinn gemacht, ohne Menschen, ohne Sündenfall, den Sohn Gottes Jesus zu nennen. Das geschah einfach nur für uns, damit wir wissen, was in Jesus einfach für uns alles bereitsteht. Ich lese es mal nochmal vor, das ist wirklich so, so kostbar. Retten, helfen, verteidigen, erhalten, befreien, Sieg erhalten, in Sicherheit bringen, heilen und erlösen. Und das ist doch all das, was wir suchen, wenn wir solche Nachrichten hören. Dort eine Umweltkatastrophe, dort irgendein Unglück, dort irgendwelche Kriegsgerüchte, dort irgendwelche Aufstände. Wir brauchen ihn, um einfach da drin eine Antwort zu haben und darin auch sicher zu sein und sich wirklich zu freuen. Wisst ihr, das Ziel ist nicht nur, dass wir gerade so eben durchkommen, sondern das Ziel ist, dass wir uns in Jesus wirklich freuen können. Und er ist wirklich ein Grund zur Freude. Auch in Situationen, die herausfordernd sind, die schwierig sind, die manchmal das Leben einfach nicht leicht machen. Er will, dass wir in ihm sicher sind, dass wir gerettet sind, dass wir heil sind, dass wir alles haben, was wir zum Leben einfach brauchen. Selbstversorgung. Selbstversorgung ist damit drin inkludiert. In Johannes 1, Vers 1 bis 5 steht, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Jesus war bei Gott und Jesus war Gott. Und dieses war am Anfang bei Gott. Alles wird durch dasselbe und ohne dasselbe ward auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Licht vertreibt Finsternis immer. Liebe vertreibt Angst, immer. Ja. Jesus war und ist das lebendige Wort. In Johannes 1, Vers 14 steht, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und sie hatten seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Diese Worte sind für mich wie ein Kuss, voller Gnade und Wahrheit. Schon im Alten Testament steht im Psalm 118, Vers 14, meine Stärke und mein Gesang ist Jah und er ist mir zur Rettung, Wortwurzel Jascha, geworden. Also, alles weist auf Jesus hin. In Jesaja 52, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt, der Frieden verkündigt, der Botschaft des Guten bringt, der Heil, Jascha, verkündigt, der zu Zion spricht, dein Gott ist König oder dein Gott herrscht als König. Und wisst ihr, wir verkündigen Weihnachten, aber auch an jedem anderen Tag in diesem Jahr, dass Jesus in die Welt gekommen ist, um uns zu retten, zu helfen, zu verteidigen, zu erhalten, zu befreien, Sieg erhalten, in Sicherheit bringen, heil zu heilen und zu erlösen. Die Band kann jetzt gerne schon auf die Bühne kommen. Ganz, ganz hypothetisch glaube ich ehrlicherweise überhaupt nicht, dass Maria sich jemals anders entschieden hätte. Weil Gott kann durch die Zeit gehen. Gott kann sich in jedem Bereich der Zeit einklinken. Gott wusste, wie sich Maria entscheiden würde. Vielleicht hat er sie auch gerade deswegen ausgewählt. Er wusste, dass sie Ja sagt und dass sie einfach ihm folgt. Und in dieser Weihnachtsgeschichte, da gibt es so viele, die Gott ausgewählt hat. Er hat Josef und Maria ausgewählt, er hat Elisabeth und Zacharias ausgewählt, er hat Johannes ausgewählt, er hat die Hirten auf dem Feld ausgewählt und letztendlich auch die drei Weisen aus dem Morgenland. Und das bedeutet, die waren ja nicht mal jüdisch, die waren ja nicht mal fromm, das waren Magiere. Und Gott hat sie für seine Geschichte mit reingeholt und hat gesagt, ihr werdet einen Platz haben und von euch wird man durch die Zeiten erzählen. Und das zeigt mir auch, wie groß Gott denkt. Nicht in so einem kleinen Kasten wie wir vielleicht manchmal, sondern Gott ist so viel größer. Und selbst Kaiser Augustus und der Kyrenius, Statthalter von Syrien, hatte seinen Platz und auch Herodes, alles vielleicht nicht so rühmlich, aber sie hatten einen Platz in der Weihnachtsgeschichte. Und das sind nur die Menschen aus der Weihnachtsgeschichte. Wisst ihr, ich glaube, jeder von uns hat eine Berufung. Jeder von uns ist im göttlichen Plan. Alleine, weil wir heute hier sind oder weil ihr am Livestream zuguckt, hat Gott eine Berufung und einen Plan, eine Bestimmung für euch. Und die Frage ist, können wir Gott so vertrauen, dass wir in diese Berufung, in diese Pläne mit reingehen und Ja sagen dazu? Ich glaube wirklich, dass wenn du hier für Berlin berufen bist, es absolut keinen Sinn macht, auszuwandern und in Kanada dein Heil zu suchen oder was auch immer. Ich glaube, dass der sicherste Platz für uns alle der vollkommene Wille Gottes ist. Und wenn du dich dort befindest, dann wird dir nichts geschehen, was Gott nicht wirklich geplant hat und weiß. Und das ist gut und das ist sicher, weil Gott hat uns nämlich auch versprochen, dass er uns niemals über unsere Kraft hinaus versuchen lässt. Das ist eine Verheißung und ein Versprechen. Deswegen brauchen wir uns einfach nicht zu fürchten. Und ich will wirklich nochmal fragen, kannst du ihm für seine Pläne in deinem Leben vertrauen? Was wäre, wenn wir Nein sagen, wenn wir aus Furcht oder aus Bequemlichkeit oder was auch immer seine Pläne abtreiben? Was würde dann Gottes Absichten für diese Zeit nicht zustande kommen? Was würde nicht geboren werden? Und ich möchte uns heute wirklich einladen, und zwar als allererstes wirklich auch gerade die, die heute vielleicht hier sind und mitgebracht wurden von jemandem und Jesus noch gar nicht als Retter für ihr Leben angenommen haben. Ihr könnt gerne einfach schon anfangen zu spielen. Und ich möchte euch heute wirklich einladen, es gibt einfach keinen besseren Tag als heute, Jesus anzunehmen. Heute steht er vor unserer Tür und klopft an und fragt, darf ich reinkommen? Darf ich der Herr deines Lebens werden? Möchtest du mit mir dein Leben leben? Möchtest du dich mir anvertrauen? Das ist wirklich so eine wichtige Frage. Diese Frage macht den ganzen Unterschied. Und ich möchte jetzt gern, dass jetzt jemand hier ans Kreuz kommt und sich einfach hinstellt und wartet. Und ich möchte gern, dass wir alle aufstehen und dass wir uns wirklich selber einfach von Gott, vom Heiligen Geist einfach auch hinterfragen lassen. Herr, was sind deine Pläne für mein Leben? Was möchtest du, was in meinem Leben geschieht? Und die, die wirklich, die Jesus annehmen möchten, ich kann euch wirklich nur werben, seid mutig, kommt hier nach vorne. Alle anderen, die ihr merkt in meinem Leben, so eine Dinge erwecken in mir Angst, kommt nach vorne, lasst euch trösten. Seine vollkommene Liebe treibt alle Furcht aus. Die vollkommene Liebe des Vaters treibt jede Furcht aus. Kommt nach vorne. Und die, die Jesus wirklich in ihr Leben einnehmen wollen, es ist die beste Zeit, sich dafür zu entscheiden. Der Vater und der Sohn, sie werden kommen und Wohnung bei dir machen. Und diese Frage entscheidet über Leben und Tod. Wisst ihr, Weihnachten ist auch das, ich lese euch einen Liedvers vor, was ich so sehr liebe. Das ist echt oldschool, aber ich habe es auch geliebt, dass wir heute die Weihnachtslieder gesungen haben, weil in diesen Texten so viel Wahrheit ist. Und dieser Text heißt, ich stehe an deiner Krippen hier, o Jesus, du mein Leben. Ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm alles hin und lass dir's wohlgefallen. Und wisst ihr, dieser Text wurde von Paul Gerhardt geschrieben. Und Paul Gerhardt war nur 13 Jahre verheiratet. Er hat 5 Kinder bekommen, 4 davon sind gestorben. Seine Frau ist nach 13 Jahren auch gestorben. Und trotzdem hat er den größten Schatz an Liedtexten geschrieben, den die Kirchengeschichte jemals einfach gesehen hat. Und das zeigt mir ein Herz voller Hingabe, ein Herz voller Sehnsucht und ein Herz voller Erkennen, dass Gott gut ist. Und ich möchte jetzt, dass wir jetzt wirklich in die Anbetung reingehen und dass wir Gott einfach alles hinlegen, was unser Herz beschäftigt. Furcht, vielleicht Furcht vor der Zukunft oder ich weiß nicht, was du geplant hast. Und wirklich, ich will das nochmal sagen, komm zum Kreuz. Es gab in meinem Leben eine Zeit, da bin ich zum Kreuz gegangen und ich weiß noch, wie heute, wie aufgeregt ich war. Weil ich, alles ging durch meinen Kopf. Was denken die Leute? Was passiert da mit mir? Was findet da jetzt statt? Und wisst ihr, danach, wirklich, danach bin ich nach Hause gehüpft. Ich bin nach Hause getanzt. Ich habe noch nie so ein Gefühl in meinem Leben gehabt von Leichtigkeit und Freude und Frieden. Und unabhängig davon, dass das wirklich auch ein Resultat ist, aber es entscheidet über die Ewigkeit. Lasst euch werben. Kommt her. Geht zum Kreuz. Hier warten Leute, die mit euch beten. Es passiert überhaupt nichts, was unangenehm ist. Und wir anderen, wir gehen jetzt einfach in die Gegenwart Gottes und beten ihn an für das, was er ist und wer er ist.